Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie haben ja im Bundestag mit Ihren Parlamentariern heftige Debatten führen müssen, ob es nun richtig ist, dass er dort spricht oder nicht. Haben Sie im Nachhinein schon Reaktionen auch von den eher kritischen Parlamentariern bekommen?
Also ich habe die Debatte von vornherein nicht verstanden. Ich habe allerdings auch nicht verstanden, warum die Medien daraus ein solches Spektakel gemacht haben. Ein Großteil dieser vermeintlichen Protestwelle wäre gar nicht entstanden ohne die vermeintlichen Tapferkeitsmedaillen, die jeder Einzelne verliehen bekam, weil er erklärte, er würde gar nicht kommen. Jeder, der heute Nachmittag im Bundestag war, konnte sich nicht nur davon überzeugen, dass das Haus voll und überfüllt war, sondern dass es innerhalb von wenigen Minuten eine ungewöhnlich konzentrierte Stimmung im Plenum gab, wie wir sie selten haben. Und dass ausnahmslos alle, die bei dieser Veranstaltung dabei waren, dem Papst interessiert, angespannt, konzentriert zugehört haben.
Die Kritik am Papst, die Medien haben das alles hochgejazzt im Gespräch mit der RBB-Programmdirektorin Claudia Nothelle. Sie ist unterwegs zurzeit im Ersten als Reporterin. Medienschelte vom Bundestagspräsidenten Norbert Lammert. Die Zuschauerakzeptanz hielt sich am Donnerstag zum Beispiel im normalen Bereich. Also da kann man dann nicht von überaus toller Wahrnehmung und dann vielleicht auch negativer Beeinflussung reden. Durchschnittlich sahen 2,49 Millionen Menschen zu. Das sind etwa halb so viel wie bei der 20-Uhr-Tagesschau, während dies beim Gesamtpublikum aber ordentliche 13,5% zur Folge hatte, konnten sich gerade mal 4,5% der jüngeren Fernsehzuschauer dafür begeistern. Ich hoffe, Sie sind wieder zahlreich vertreten beim Radio 1 Medienmagazin vom 24. September 2011, wenn es denn um Ihr Gebührengeld geht. Und wenn Sie wissen wollen, wie es den deutschen und den USA-Zeitungen geht, sind Sie wieder völlig richtig abgestimmt hier.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und ich sage zusammen mit David Bowie, hi. David Bowie. Am Mittwoch veröffentlichte die Wochenzeitung Zeit eine Vorabmeldung ihrer Donnerstagsausgabe, die nicht nur gewohnt reflexartig werbefinanzierte Medien erstaunte, sondern auch mich als Gebührenzahler und Medienmagazinmann. Die Bedarfsanmeldungen von ARD, ZDF, D-Radio würden eine Steigerung der Rundfunkgebühr auf von jetzt 17,98 auf 18,86 ab 2013 zur Folge haben. Das ist ja, weil in der Branche ja doch viel Ahnungslosigkeit dabei ist und auch manchmal mutwillige Böswilligkeit, jetzt eine ziemlich aufgekochte Situation. ARD und ZDF rechtfertigen sich und auch ich war, wie gesagt, bass erstaunt, weil es gibt ja ein Moratorium, also ein Festfrieren, ein Einfrieren der Rundfunkgebühr von 17,98, zumindest der erklärte Wille, beim Wechsel auf ein neues Beitragsmodell ab 2013 zwei Jahre innezuhalten, zu sehen, was dieses Beitragsmodell möglicherweise an Verlusten oder auch an Gewinnen bringt, um dann natürlich den richtigen Weg zu finden, gemeinsam Politik, Kommissionsermittlungsfinanzbedarfs, ARD, ZDF und ich nehme mal an, auch Gebührenzahlen haben ein Wörtchen dabei mitzureden in ihrer öffentlichen Meinung. Und so war ich sehr froh, am Mittwochabend im ARD-Hauptstadtstudio Monika Piel zu treffen. Sie war dort mit Politikern und Mitgliedern der ARD beim ARD-Hauptstadttreff, ein alljährliches Treffen eben zwischen Politik und Journalisten, und fragte sie Folgendes.
Monika Piel, die ARD hatte ursprünglich ein Moratorium beschlossen zur Einführung der Haushaltsabgabe. Hat sich daran irgendetwas geändert?
Nein, da hat sich nichts geändert und die Anmeldung, die wir bei der KEF gemacht haben, wir sind nach dem KEF-Verfahren gesetzlich verpflichtet, unseren Bedarf anzumelden. Der ist so angemeldet worden, dass wir auch nach ersten Gesprächen mit der KEF davon ausgehen, dass auf jeden Fall die ersten beiden Jahre der neuen Gebührenperiode der Beitrag stabil bleibt. Und dann kann man erst feststellen, welche Auswirkungen das eventuelle neue Beitragsmodell hat. Aber wir gehen ganz fest davon aus, und so haben wir auch unsere Anmeldung gestaltet in der ARD, dass der Beitrag stabil bleibt. Und der wäre dann sechs Jahre lang Minimum stabil auf dem Stand.
Für die ARD wurden aber dennoch 900 Millionen mehr angemeldet. Und das ist natürlich erstmal, wenn man so drauf guckt, ein Widerspruch. Mehr Anmeldung, aber Beitragsstabilität. Und deswegen rief ich den Vorsitzenden der KEF an, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, Dr. Heinz Fischer-Heidelberger, der im normalen Berufsleben Präsident des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist. Und ich fragte ihn, ob denn jetzt zusammengerechnet, also aus der Anmeldung der verschiedenen Anstalten in Höhe von mittlerweile dann 1,47 Milliarden Euro, also ein Mehrbedarf entsteht, ob das zunächst einmal ungewöhnlich sei.
Zunächst muss man einmal sagen, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten regelmäßig ihren Bedarf anmelden und alle 4 Jahre wird über diesen Bedarf von der Kommission entschieden. Der Bedarf setzt sich natürlich zusammen aus dem Aufwand für Programm, Programmverbreitung, Personal, Sachaufwand, Investitionen und so weiter. Dann ergibt es immer eine Summe. Wenn Sie auf die Summe sich beziehen, dann kann man ja auch zurückliegen für die anderen Perioden das Ganze mal betrachten. Die Anmeldung in dieser Höhe ist keine übermäßig große Anmeldung. Für die vergangene Periode war die weitaus höher. Da haben wir sogar einen Bedarf festgestellt, der über dieser Zahl liegt.
Können Sie da Zahlen nennen, also damit man eine Größenordnung hat?
Kann man fast ausrechnen. Die Erhöhung in der laufenden Periode, also das war für die Jahre 2009 bis 2012, wurde die Gebühr ja um 95 Cent erhöht. Umgerechnet ist es eine Summe, die etwa bei 1,7 Milliarden Euro liegt.
Halten Sie jetzt also die Emotionen, die verbreitet werden, für unangebracht oder vielleicht doch berechtigt, weil es sowas wie eine Schallgrenze gibt, eine Zumutbarkeitsgrenze?
Gut, die Zahl, die ich für die letzte Periode genannt habe, ist der anerkannte Bedarf. Hier reden wir aber über den angemeldeten Bedarf der Anstalten. Wenn wir rechnen, kommt in aller Regel ein erheblich kleinerer Bedarf raus, der dann anerkannt wird und der dann Grundlage für die Entscheidung ist, ob eine Erhöhung der Gebühr gemacht werden muss oder ob es bei der Gebühr bleiben kann.
Nun gibt es ja bei dieser Bedarfsanmeldung die Besonderheit, dass öffentlich-rechtliche Anstalten und Politik mit dem Wechsel zu einem neuen Finanzierungsmodell, dem Rundfunkbeitrag, nämlich pro Haushalt, vereinbart haben, die Höhe bei 17,98 Euro einzufrieren. Dennoch gibt es ja eine höhere Bedarfsanmeldung. Ist das aus Ihrer Sicht ein Widerspruch?
Das ist auf den ersten Blick überhaupt kein Widerspruch, weil man muss ja immer die Dinge getrennt betrachten. Einmal den Aufwand, der entsteht bei den Rundfunkanstalten und auf der anderen Seite die Erträge. Und die Erträge setzen sich zum Beispiel natürlich zusammen aus den Gebühren und in Zukunft wohl aus den Beiträgen. Aber es gibt natürlich auch Finanzerträge der Anstalten, Erträge aus ihren Beteiligungen, aus Werbung und Sponsoring und so weiter. Beides müssen wir betrachten. Deswegen ist eine Anmeldung, die nicht bei Null liegt, eigentlich überhaupt nichts Ungewöhnliches, weil es kann auf beiden Seiten Entwicklungen geben. Und die normale Entwicklung über einen längeren Zeitraum ist eben, dass die Preise nach oben gehen, dass die Löhne steigen, dass die Gehälter nach oben gehen und auch im Rundfunkbereich natürlich die Kosten für Produktionen etc. immer wieder steigen. Also ganz normal in die Zukunft betrachtet, ist der Aufwand für die Anstalten insgesamt höher, weil es eine Inflation gibt und weil es Preisanstiege gibt in allen Bereichen. Dann muss man auf der anderen Seite gegensehen, welche Erträge haben die Anstalten. Und dann betrachte ich jetzt zunächst mal die Gebühren, wie sie in der laufenden Periode gezahlt werden müssen. Da wissen wir in der laufenden Periode, dass es eine Erosion im Bereich der Gebühren gibt. Also die Summe wird weniger, auch als wir zunächst mal angenommen haben.
Weil es weniger Zahlungspflichtige gibt? Also
allein weniger zahlen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das hat wieder verschiedene Ursachen. Zum Teil kann man sich ja befreien lassen. Die Befreiungsquote ist im Augenblick etwas konstant. Das war aber noch vor einem Jahr ganz anders. Wir haben ein unterschiedliches Zahlerverhalten in den Großstädten gegenüber den ländlicheren Gebieten. Dort in den Großstädten entziehen sich vielfach die Bürger der Zahlungspflicht, sodass da wenig reinkommt. Viele sehen einfach nicht ein, dass sie zahlen müssen, obwohl es eine gesetzliche Zahlungspflicht gibt. Und dieses Geld ist dann nicht in den Kassen vorhanden. Dann gibt es natürlich auch im Rahmen der demografischen Entwicklung eine Entwicklung, sodass weniger Zahler da sind. Also unsere Erfahrung in der laufenden Periode ist, die Gebühr, wie sie jetzt besteht, führt zu sinkenden Einnahmen der Anstalten. Wenn die Ausgaben unweigerlich nach oben gehen, die Einnahmen zurückgehen, dann führt dieses zwangsläufig einfach dazu, dass eine Erhöhung stattfinden müsste.
Und nun gibt es aber noch die medienpolitische Deckelung von 1798. Wie gehen Sie denn unter diesen Bedingungen vor, um den Bedarf unabhängig zu errechnen, ohne sich davon ja letzten Endes beeindrucken zu lassen?
Darf ich noch vielleicht vorab die Situation beschreiben, wie sie nach dem neuen Modell kommen würde? Wir haben ja im neuen Modell, das jetzt einen Beitrag verlangt, nicht mehr die Anknüpfung an das Gerät. Die Unterscheidung zwischen Hörfunkgebühr und Fernsehgebühr wird aufgegeben. Es gibt einen einheitlichen Beitrag für die potenzielle Nutzung und das ist eben der Sinn des Beitrags. Und damit haben wir ganz andere Anknüpfungspunkte, die auch für das Zahlerverhalten bestimmend sind. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass die Erträge aus dem neuen Beitrag in etwa dem entsprechen, was derzeit als Aufkommen aus der Gebühr bei den Rundfunkanstalten ankommt. Gleichwohl gibt es in anderen Bereichen die wirtschaftliche Entwicklung, verändert sich. Damit könnte auch die Befreiungsquote sinken. Die Aussichten bei den Finanzanlagen könnten auf einen Zeitraum von 2013 bis 2016 berechnet oder angenommen sich verbessern. Auch da kommen zusätzliche Erträge herein, können hereinkommen. All dies sind auch positive Dinge, die mit dem Beitragsmodell jetzt noch nicht mal unmittelbar was zu tun haben. Zur zweiten Frage. Es ist eine Erwartung der Politik und der Anstalten natürlich, die wir natürlich auch vernommen haben. Wir sind aber eine unabhängige Kommission und wir haben immer gesagt, wir rechnen auch völlig unabhängig davon. Wir prüfen den Aufwand im Einzelnen und schauen dann, wie hoch werden die Erträge sein, die in den Jahren 2013 bis 2016 zur Finanzierung dieses Aufwands entstehen. Und am Ende wird dann eine Zahl stehen, die auch dazu führen kann, dass es zu einer Erhöhung, Anpassung des Beitrags kommen kann. Es kann aber auch sein, dass wir einen ungedeckten Bedarf feststellen, der ungedeckte Bedarf aber in einer Größenordnung ist, dass wir sagen, naja gut, wir haben ja bald wieder zu berichten, nämlich im Jahre 2014 und die ersten beiden Jahren lassen wir einfach mal unverändert, weil wir Chancen und Risiken abgewogen haben und meinen, die Anstalten könnten auch mit einem Betrag auskommen, der im Augenblick und für die ersten zwei Jahre noch nicht ihren Bedarf ganz abdeckt.
Nun gibt es ja bereits über Bild.de online verschiedene Anmeldeformulare der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zur Ansicht, wo ganz detailliert aufgeschlüsselt ist, welche Positionen mit wie viel Geld belegt sind. Ist das eine Sache, die Sie in Ihrer Arbeit behindert oder begrüßen Sie diese Transparenz?
Nun, das Verfahren ist eigentlich vertraulich. Und je öffentlicher und transparenter interne Zahlen an die Öffentlichkeit kommen, desto kleiner wird natürlich die Bereitschaft, solche Zahlen in Zukunft zu veröffentlichen und irgendwo niederzulegen. Das erschwert erheblich unsere Arbeit. Ich bin überhaupt nicht begeistert davon, dass diese vertraulichen Daten im Netz stehen, weil wir dann einfach für unsere Arbeit weniger Daten bekommen oder weniger aktuelle Daten bekommen und darauf legen wir ganz besonders Wert.
Was verraten denn diese Zahlen möglicherweise, was zu Ungunsten Ihrer Arbeit ausfiele?
Es sind Dinge drin über die Verwendung der Mittel im Einzelnen, die wir immerhin nachfragen, sind Zahlen drin, zum Beispiel über die Verwendung von Mitteln im Sportbereich. Das betrifft ja alles Mittel, die nicht aktuell jetzt ausgegeben werden, sondern die ausgegeben werden sollen in den Jahren 2013 bis 2016. Und da gibt es natürlich dann auch immer mal wieder Abweichungen und das sind praktisch strategische Dinge, die von den einzelnen Anstalten angegangen werden und die jetzt natürlich schon finanziell auch unterfüttert worden sind. Wenn ich solche strategischen Daten jetzt schon im Netz wiederfinde, dann macht es den Anstalten große Probleme und uns macht es in Zukunft Probleme, weil wir im Zweifel diese Daten nur noch viel, viel schwerer beschaffen können.
Meint der Vorsitzende der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, Dr. Heinz Fischer-Heidelberger. Ich bedanke mich für diese Information.
Danke auch.
Wie hoch die neue Rundfunkgebühr sein wird oder wenn alle Landesparlamente dem neuen Modell der Haushaltsabgabe zugestimmt haben, der Rundfunkbeitrag, werden wir voraussichtlich offiziell im Januar erfahren. Geleakt wird es wahrscheinlich schon vorher, aber erstmal muss die Kommission rechnen und die Politik entscheiden. Bis dahin ist natürlich Diskussion angebracht. Was ist uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk wert? Natürlich unter der Maßgabe einer gesetzlichen Zahlungspflicht. Da sind möglicherweise freiwillig bezahlte 70 Cent für die tägliche Bild subjektiv verzichtbarer als die täglichen 60 Cent für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oder was heißt verzichtbarer? Vielleicht bezahlt man diese 70 für die Bild lieber, als wenn man monatlich zur Kasse gebeten wird. Das kann alles sein, aber das muss natürlich diskutiert werden. Auch hier im Medienmagazin wird das so sein. Zunächst jedoch zur Lage der Zeitungen. Die Verleger gehören zu den kritischsten Begleiter von ARD und ZDF, kann man ruhig sagen. Die Gebührenfinanzierung war erwartungsgemäß auch Thema ihres alljährlichen Kongresses in Berlin vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV. Und ich fragte den Präsidenten des BDZV, Helmut Heinen, wie es denn der Papierzeitung geht und wie der Umbau vorangeht zur digitalen Zeitung.
Die deutschen Zeitungen sind ja eine ziemlich erfolgsverwöhnte Gesellschaft seit Jahrzehnten. Und ich glaube auch, dass man durchaus auf dem heutigen Stand sagen kann, dass der deutsche Zeitungsmarkt ein ganzes Stück besser bisher durch die Umbruchprozesse gekommen ist als viele Märkte in anderen Regionen der Welt. Vergleichbar mit uns ist halt noch der Rest des deutschsprachigen Raums, also insbesondere Schweiz und Österreich und sicherlich die skandinavischen Zeitungen. Ansonsten ist im angelsächsischen Raum und im südeuropäischen Raum vieles eher problematischer. Und das liegt, glaube ich, daran, weil wir mit unserer starken regionalen Verbundenheit und mit eben einem doch hohen Leistungsniveau, auch mit einer hohen Reichweite über Jahrzehnte eine gute Grundlage geschaffen haben. Jetzt ist aber eine Zeit, in der auch der Selbstzweifel eine große Rolle spielt, weil man sich halt fragt, wie kommen wir mit den vielen neuen Angeboten, das sind dann vor allem eben Internetangebote, sei es jetzt stationär oder mobil, wie kommen wir mit denen nicht nur an ganz gute Klickzahlen und Reichweitenzahlen, sondern wie kommen wir auch mittelfristig an eine Ablösung, an eine gleitende Umgestaltung unserer Einnahmestrukturen. Und das Problem ist eben noch nicht gelöst und das verunsichert einen schon, wenn man verantwortlich in die Zukunft gehen will. Aber das ist nun mal eine Unsicherheit, in der wir uns jetzt wahrscheinlich noch ein paar Jahre bewegen werden. Und da wird es den einen oder anderen Weg geben, der da hinausführt.
Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass die App, also das Herunterladen von Zeitungsinhalten, die vorher auf Papier gedruckt waren und jetzt online gesehen werden können oder auf elektronischen Lesegeräten, dass das möglicherweise das Allheilmittel ist, um aus einer Krise herauszukommen, die auch damit zusammenhängt, dass Menschen möglicherweise das Papiermedium nicht mehr so attraktiv, nicht mehr so sexy finden. Ist es das oder sehen Sie nach wie vor in der Zeitung als klassisches Papiermedium noch einen großen Bedarf?
Naja, das Papier ist natürlich eine Facette unseres Auftritts. Für uns ist es ja nicht die im Kern entscheidende Frage, ob unsere Inhalte auf Papier oder auf einem elektronischen Schirm welcher Größe auch immer genutzt werden. Das ist uns relativ egal. Sicherlich hat das Papier haptischen Reiz. Sicherlich ist es auch eine Frage von Generationen, die mit Papier groß geworden sind und davon nicht lassen möchten. Aber es gibt auch durchaus Jüngere, die danach wachsen. Nur die Jüngeren werden sich nicht mehr nur mit Papier zufrieden geben. Deshalb müssen wir unsere Angebote auch eben verstärkt und möglichst attraktiv auf die gerade jetzt mobilen Endgeräte bringen, die in unheimlichen Fortschritt unterworfen sind und auch sicherlich noch weiter sich entwickeln werden. Und da wird man etwas andere Präsentationsformen natürlich brauchen. Teilweise gibt es ja schon wunderbare Beispiele, wie man eben eine sozusagen behutsam modernisierte elektronische Darstellungsform der im Kern sicherlich gleich qualitätvollen textlich bestimmten Inhalte hat. Aber man kann sie ergänzen durch interaktive Elemente, durch kurze Videosequenzen und durch Verzweigungsmöglichkeiten auf Hintergrundinformationen. Und wenn man das nutzt, kriegt man sicherlich sehr, sehr attraktive Produkte. Wir haben sicherlich zwei Ebenen zu unterscheiden. Zum einen die Frage, wie wir Reichweiten erzielen mit elektronischen Angeboten, aber zum zweiten eben auch die Frage, wie wir Erlöse erzielen. Denn anders als fast alle anderen Medien lebt ja die Presse vom Entgelt ihrer Leser und eben nicht primär von der Werbung.
Damit man das mal ein bisschen relativiert, man hat den Eindruck tatsächlich, dass die Tagesschau-App der ARD in einen Markt eingedrungen ist, der den Verlegern das Leben schwer macht. Korrigieren Sie meinen Eindruck, aber gab es tatsächlich messbare Auflagenrückgänge oder App-Nichtverkäufe dadurch, dass die Tagesschau im App-Store der verschiedenen Anbieter angeboten wird?
Naja, wir sind ja am Anfang einer Entwicklung und der Drei-Stufen-Test, auf den sich die ARD ja ganz gerne beruft, durch den das Angebot tagesschau.de durchgegangen ist, hat sich ja explizit nicht mit Marktgegebenheiten der Apps befasst. Es war auch zu dem Zeitpunkt noch weniger deutlich, als es heute vielleicht ist, aber ich glaube schon, dass wir jetzt in einer Phase sind, in der die mobilen Anwendungen aus unserer Sicht eben möglichst auch solche mit Gebühren, mit Entgelten, dass die jetzt beginnen, Marktbedeutung zu gewinnen. Und wenn wir da von Anfang an einen kostenfreien Konkurrenten mit hoher Qualität haben, ist das eindeutig eine massive Beeinflussung. Und das wird auch eine zukünftige Marktuntersuchung zeigen. Aber wir können nicht warten, bis unsere Angebote alle abgeschlagen sind und die Tagesschau davongezogen ist oder wer auch sonst noch dazukommen mag, dann ist es zu spät. Wir haben überhaupt nichts dagegen, dass neben unseren Angeboten Angebote anderer qualifizierter Anbieter stehen, meinetwegen auch ein paar gebührenfinanzierte. Nur wenn die eben aus ihren Finanzierungsvorteilen, und das ist dringend zu erwarten, Vorteile schlagen, kann das nicht funktionieren.
Helmut Hallen, der Verbandschef des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, zur Lage der Zeitung, auch im Zusammenspiel mit der Tagesschau-App. Zur Tagesschau-App gleich mehr nach dem Service von Radio 1.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit Angela Merkel.
Ich will es nur noch mal.
Nee, das ist er natürlich nicht. Pardon, aber sie war auch eingeladen beim BDZV-Kongress, also bei dem Kongress der Deutschen Zeitungsverleger, und hat auch Grundsätzliches gesagt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und hier ist sie aber jetzt.
Klar ist, wir brauchen einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern hat sich aus meiner Sicht bewährt. In Deutschland kommen wir dadurch in den Genuss einer besonders vielseitigen und vielfältigen Programmlandschaft. Zu einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört nun auch, dass er die Chancen der digitalen Welt nutzt. Aber dabei muss ein ausgewogenes Verhältnis zu den privaten Angeboten gewahrt bleiben. Private Medienunternehmen und Verlage brauchen genügend Spielraum. Ihre Investitionen müssen in sich rechnen. Schränken die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender den Spielraum der privaten Anbieter zu sehr ein, gerät unser bewährtes, duales System ins Wanken. Und das kann niemand wollen. Und deshalb sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aufgerufen, ihre Internetangebote genau zu prüfen. Entsprechen sie wirklich ihrem gesetzlichen Auftrag? Und das ist auch bei ihren Smartphone-Applikationen immer wieder abzuwägen.
Und wir alle wissen ja, es wird ja getan. Es gibt ja nach wie vor Kontrollen und auch Begutachtungen, ob denn die Online-Angebote tatsächlich rechtens sind. Und da, wo man unterschiedliche Auffassungen wird, wird geklagt, wie zum Beispiel bei der Tagesschau-App. Darüber haben wir in den letzten Wochen ja hier wirklich ausführlich berichtet. Aber gerade weil dieser Streit so ein bisschen wieder kulminiert und wieder an Schärfe zugenommen hat, fragte ich Christian Nienhaus, er ist Geschäftsführer der WAZ-Gruppe, beim Kongress der Zeitungsverleger, ob man denn nachdem nun Kompromissbereitschaft signalisiert wurde auf beiden Seiten, das heißt ja, dass irgendeine Seite ja auch ein Zugeständnis machen muss, am besten beide, ob zum Beispiel verhandelbar ist, dass die Textangebote so bleiben, wie sie zurzeit sind bei der Tagesschau.
Also ich glaube, die Textlastigkeit der Angebote ist am Ende nicht verhandelbar, wobei man natürlich verhandeln kann, wie viel Text ist erlaubt. Die eine oder andere Unterzeile ist ja kein Text. Aber wenn man sich das heutige Tagesschau-App anguckt, ist dann nach unserer Meinung zu viel Zeitung drin.
Können Sie das ein bisschen quantifizieren, damit man sich auch so als normaler Nutzer eine Vorstellung macht, wann fängt für Sie Zeitung an und was ist zugegebenermaßen Schrift zum Bild?
Ja, eigentlich, wie Sie es sagen, Schrift zum Bild, das ist eine Bildunterschrift, das sind drei Zeilen unterm Bild. Und natürlich kann ich auch Verzeichnisse, wo ich dann Videos entsprechend in meinem Inhaltsverzeichnis einstelle, mit Texten versehen. Aber wenn die wesentliche Leistung darin besteht, dass ein geschriebener Text ist und vielleicht noch ein Bild, aber kein Bewegtbild, dann ist es eindeutig Zeitung.
Aus Ihren Worten entnehme ich, dass ob die Tagesschau-App gratis ist oder nicht, das wäre sozusagen Ihre Kompromissbereitschaft.
Sie müssen immer unterscheiden zwischen den rechtlichen Argumenten. Und das rechtliche Argument ist die im Rundfunkstaatsvertrag festgelegte Verbot der Presseähnlichkeit. Das ist das, was wir vor Gericht angreifen. Das andere ist, ob man sich auch politisch andere Lösungen vorstellen kann, wenn man einen neuen Rundfunkstaatsvertrag macht und sagt, wir wollen bestimmte Dinge justieren. Dann kann man auch sich damit beschäftigen, ob diese App kostenpflichtig ist. Frau Piel hat ja, die ARD-Vorsitzende, letztes Jahr im Dezember bei einer Springer-Veranstaltung gesagt, sie könne sich das vorstellen und ist dann im Laufe dieses Jahres zurückgerudert und hat gesagt, das sei mit ihrer Rechtslage nicht in Übereinstimmung zu bringen, sodass man da nicht weitergekommen ist.
Nicht Frau Piel war da, sondern Lutz Marmor. Er ist Intendant des Norddeutschen Rundfunks. Er wurde eingeladen zu einer Podiumsdiskussion, die auch im Netz nachzuhören und nachzusehen ist. Ich werde Teile davon im Podcast mit hinten an den Bonustrack ranpacken. Aber ich fragte ihn im Anschluss nach dem Interview mit Christian Nienhaus, ob er sich denn vorstellen könnte, dass die Kompromissbereitschaft der ARD so aussehen könnte, dass man das Textangebot reduziert.
Ja, ganz so einfach gibt es keine Lösung. Wir sind ja auch noch in einem gerichtlichen Verfahren und ein solches Verfahren verbietet ja öffentliche Gespräche darüber, was man vielleicht machen kann. Denn wir sind sicher, dass wir nach Recht und Gesetz gehandelt haben und das, denke ich, wird das Gericht dann wohl auch feststellen. Im Hintergrund ist es sicher klug, wenn die Presse und der öffentlich-rechtliche Rundfunk versuchen, einen Weg aus diesem Dilemma zu finden. Wir wollen nicht die Presse in irgendeiner Weise vernichten und umgekehrt wird wohl inzwischen auch, wenn ich die Beteuerung ernst nehme, und das tue ich, von der Presse anerkannt, dass auch wir zukünftig als öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine wichtige Rolle in der digitalen Welt spielen sollen. Und da muss man jetzt Wege finden, aber die Komplexität des Internets verbietet auch einfache Lösungen.
Also werden wir erst erfahren können, wie der Kompromiss aussieht, wenn das Gericht entschieden hat, was presseähnlich ist oder was nicht?
Nein, das wird noch länger dauern. Die Gerichtsentscheidung ist ja jetzt erstmal ganz unabhängig davon. Das ist die erste Instanz. Keiner weiß genau, wie das ausgehen wird. Ich bin zuversichtlich. Wenn es Gespräche gibt, dann wären die natürlich leichter, wenn es keine gerichtliche Auseinandersetzung gäbe. Aber es sollte jetzt nicht daran hindern, dass man weiterhin im Gespräch bleibt. Und ich habe das hier ja auch auf dem Podium gesagt, wir kommen ja aus einer Zeit, wo das Internet fast nur Texte transportieren konnte. Heute sind die Möglichkeiten für Audios und Videos wesentlich besser und da geht noch mehr, als wir das derzeit bei Tagesschau.de oder in der Tagesschau-App haben. Diese Stärke, das ist ja das, was wir können, Audios, Videos, das ist unsere Domäne, die werden wir noch stärker ausspielen. Vielleicht hilft das, etwas zu relativieren.
Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks, und er stellte die Sicht der ARD dar. Wie sieht das Ganze nun in den USA aus? Dazu gleich mehr. Ja. Yeah, right. Sie hören den Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Radio 1 Medienmagazin und ich versprach Ihnen einen akustischen Blick über den, wie sagt man immer so klischeehaft, über den Teich. Denn wer sich online informiert, tut dies ja in aller Regel ohne dafür zu bezahlen. Werbebanner übernehmen die Finanzierung. Hierzulande besonders erfolgreich sind ja die Portale von Spiegel Online und Bild.de und diese verdienen im Netz auch Geld. Für die meisten anderen Nachrichtenwebsites gilt dies jedoch nicht. Sie machen nur schmale oder gar keine Gewinne. Von daher stellt sich für die Medienunternehmen immer wieder die Frage, wofür ist der Leser bereit zu bezahlen und wie kann sich guter Online-Journalismus finanzieren? Und bei diesem Thema lohnt sich, wie gesagt, tatsächlich mal ein Blick über den Atlantik in die USA. Michael Mayer hat sich in New York und San Francisco umgehört und bei den verschiedenen Online-Medien nachgefragt und ist jetzt bei mir hier im Studio. Guten Abend, Michael.
Hallo.
Michael, man kennt hierzulande vor allem die New York Times, die vor einigen Monaten ein Pay-Modell im Internet eingeführt hat. Wie läuft es seitdem dort? Konntest du das irgendwie recherchieren?
Ja, zunächst sind die Klickzahlen um ein Viertel heruntergegangen. Das war im Mai und jetzt sind sie wieder auf der alten Höhe. Also man ist da durchaus zufrieden mit. Man muss vielleicht mal kurz erklären, wie die Paywall funktioniert. Also dieses Modell bittet nur diejenigen Leser zur Kasse, die mehr als 20 Artikel pro Monat im Netz lesen. Jetzt kann man wieder diskutieren, man kann das irgendwie auch umgehen technisch. Aber im Prinzip ist es so, also mehr als 20 Artikel pro Monat, da muss man zahlen. Und laut neuen Zahlen der New York Times haben die 224.000 zahlende Leser im Netz. Im Vergleich dazu wochentags verkaufen sie ungefähr 750.000 50.000 gedruckte Exemplare pro Tag. Und ich habe mal mit Paul Smurl gesprochen, der ist bei der New York Times zuständig für all die Mehrwertdienste, also auch die App-Geschichten, iPhone, iPad und so weiter. Und ich habe mir von Paul Smurl mal erklären lassen, wie man zu dem Modell gekommen ist. Und Smurl sagt, dass Umfragen belegt hätten, dass ein großer Anteil der Leser der Online-Seite durchaus bereit seien, für bestimmte Inhalte zu bezahlen.
Wir glauben, dass dieses Modell denjenigen Lesern, die nur gelegentlich auf unsere Seite kommen, es weiterhin erlaubt, alle unsere Inhalte und Geschichten zu lesen. Und das schlägt sich dann auch in den Werbeeinnahmen nieder. Auf der anderen Seite bitten wir diejenigen Leser, die mehr als 20 Artikel lesen, zu bezahlen. Also das ganze Modell ist dazu da, die beiden Seiten auszubalancieren. Die Einnahmen aus der Werbung sind nicht so stark heruntergegangen, wie wir befürchtet haben. Wir glauben also, dass wir eine gute Balance zwischen den beiden Geschäftsmodellen gefunden haben.
Man muss noch erwähnen, es gibt ja auch andere Zeitungen in den USA, die so ein Pay-Modell eingeführt haben. Das Wall Street Journal zum Beispiel, die sind sehr viel strikter, also da muss man viel schneller bezahlen, also wird man sofort zur Kasse gebeten. Und da ist interessant, dass die 731.000 Online-Abonnenten sogar haben, aber da kann man vermuten, dass es auch daran liegt, dass halt diese ganzen Wirtschaftsfirmen und so weiter, die sind halt auf die Informationen angewiesen. Aber wie gesagt, die New York Times ist da so ein bisschen großzügiger in ihrem Modell.
Aber die Zeitungen sterben ja doch, kann man schon sagen, einen langsamen Tod auf beiden Seiten. Man stellt sich ja auch im Prinzip darauf ein, die Einnahmen der gedruckten Presse gehen stark zurück, ohne dass im Netz ein wirklich geeignetes Modell zur Gegenfinanzierung gefunden wurde, von einigen Ausreißern jetzt mal abgesehen. Wie kommen die Zeitungen aus deiner Sicht aus dieser Klemme raus?
Naja, auch wenn man in die USA fährt, die haben natürlich auch nicht den Königsweg da gefunden. Aber was ganz interessant ist, ist im Mai eine Studie erschienen von Wissenschaftlern der New Yorker Columbia University, und die heißt The Story So Far. Und ich habe mich mit dem Journalistikprofessor Bill Gruskin unterhalten. Er ist einer der Verfasser der Studie. Und Gruskin, der ist ziemlich krass und hält nicht zurück mit der Kritik an der journalistischen Zunft. Er meint, dass Journalisten meist keine Ahnung vom Geschäft hätten online und ihre Websites demzufolge auch falsch gestalten und vermarkten würden.
Nachrichtenredaktionen machen den Fehler zu glauben, auf ein großes Publikum setzen zu müssen und sich so für die Werbeagenturen interessant zu machen. Was wir herausfanden war, dass es unmöglich ist, diese riesige Leserschaft zu monetarisieren, denn die meisten Leser kommen nur ein- bis zweimal im Monat auf die Website, um eine Geschichte zu lesen. Diese Leser sind aber für die meisten Werbetreibenden nicht so interessant.
Also man muss vielleicht sagen, in der Nische liegt die Zukunft. Man muss so einen Unique Selling Point, wie es neudeutsch heißt, vielleicht schaffen. Oder gibt es so ein paar Beispiele, zum Beispiel bei der Dallas Morning News. Die haben einen umfangreichen Sportteil, der unglaublich viel Leser, Online-Leser zieht. Es gibt noch ein anderes Beispiel, was ich ganz lustig fand, KSL. Das ist so eine Radiostation in Salt Lake City. Die sind einen ungewöhnlichen Weg gegangen, indem sie ihren Kleinanzeigenteil da total ausgebaut haben. Und die muss man dann irgendwie auch bezahlen und pflegen sie intensiv. Und so kommen halt unglaublich viele Leser auf die Seite. Also man sieht daran, man muss kreativ sein, man muss Ideen haben, wie man halt das Geld von mehreren Seiten bekommt.
Ja, und kulturell anders tradiert sind möglicherweise auch Spendenmodelle. Das funktioniert in Deutschland, ich glaube, gar nicht so. Also ich kriege dann immer mal mit, dass die ein oder anderen dann für ihre journalistischen Produkte vielleicht den ein oder anderen Sponsor gewinnen können. Aber so das große Geld, ich weiß nicht, das gibt es nur in den USA, ne? Oder?
Das kann man so sagen. Also ich war auch in San Francisco, was da ganz interessant ist, also die Zeitungen da im Bay Area sind ja ganz grauenvoll, also da gibt es einen totalen Niedergang der Zeitung und da gibt es eine Zeitung, die heißt San Francisco Public Press, das ist ein Non-Profit-Unternehmen und die erscheinen alle 3 Monate gedruckt, aber im Prinzip haben sie ihre Website und das Interessante ist, dass die halt so investigative Geschichten, soziale Geschichten machen, also die sind ziemlich gut, wie ich fand und ich habe mal mit Michael Stoll gesprochen, der ist Chefredakteur der Public Press und Stoll sagt, dass die Finanzierung durch die Leser, also die Spenden der Leser ist für ihn immer noch besser, als von irgendwelchen Anzeigenkunden abhängig zu sein.
We started out with the vision of having a non-commercial news organization.
Wir haben angefangen mit der Vision einer nicht kommerziellen Nachrichtenorganisation. Zum Teil deswegen, weil wir gesehen haben, dass die werbefinanzierte Presse in der Krise bewiesen hat, dass sie der Werbeindustrie immer größeren Raum eingeräumt hat. Etwa Anzeigen auf der Titelseite oder Lifestyle-Geschichten, die sich gut vermarkten lassen. Davon wollten wir so weit wie möglich weg. Wir haben ein paar Sponsoren, aber wir sind da sehr vorsichtig. Ich denke, in Zukunft werden wir auch ein paar größere Spendengelder annehmen, aber das soll nicht als Werbung rüberkommen. Das würde unsere Prinzipien verletzen, mit denen wir angefangen haben.
the principles on which we were started up.
Also die Beispiele zeigen, also die Zukunft des Online-Journalismus wird auf jeden Fall davon abhängig sein, wie die Leser bereit sind zu zahlen. Da gibt es ja auch Modelle, Flatter haben wir ja noch gar nicht erwähnt, gibt es auch so kleinere Geschichten. Aber man muss halt sagen, wenn die Leser nicht mehr bezahlen, dann wird der Online-Journalismus halt wirklich in der Krise sein. Und gut, es gibt ja auch jetzt neue Modelle, was das mobile Internet angeht, also iPad, iPhone, also die Apps muss man ja eh bezahlen, die meisten. Aber es ist schon wichtig, dass die Leser einfach dafür bezahlen, sonst sieht es mit dem Online-Journalismus halt schlecht aus.
Aber nun sagt ja der BDZV, das hat dann einer Studie untermauern lassen, dass man nun doch nicht vergleichen kann zwischen USA und Deutschland. Also was sagen uns deine Beobachtungen für die hiesigen Umstände? Kann man von den Amerikanern möglicherweise lernen oder ist das ein völlig anderer Markt?
Das behauptet der BDZV ja immer so. Also ich denke, es lässt sich schon vergleichen und zwar in dem Zuge, als dass man sagen muss, also in ein paar Jahren, wir werden einfach sehen, immer mehr Angebote werden im Netz kostenpflichtig werden. Also dieses totale Gratis-Ding, was wir jetzt erleben, das wird mehr und mehr verschwinden. Gut, Spiegel.de und Bild.de, das ist noch eine Ausnahme, weil die so viel Traffic auf ihrer Seite haben, aber ich denke, wir werden erleben, dass immer mehr im Netz bezahlt wird, werden müssen, einfach weil es anders gar nicht geht. Da muss man halt irgendwie ins Portemonnaie greifen, das wird nicht anders gehen, fürchte ich.
Prognostiziert Michael Mayer, wir werden dich nochmal festnageln in 5 bis 10 Jahren. Schönen Dank erstmal bis hierhin.
Tschüss.
Klingt ein bisschen wie die Pudis Melanie, oder? Egal, die haben sich damals zumindest von der Manfred Mann's Earth Band inspirieren lassen. Und aber das wollte ich gar nicht erzählen. Immer noch wird ja spekuliert, orakelt, gegrübelt, warum die Piraten so einen sensationellen Wahlerfolg gelandet haben in der Berliner Wahl. Und da hat mir, ich glaube Doppelnull war das, per Twitter mal den Vorschlag geschickt, mir die Seite von Thomas Stadler anzugucken. Die Piraten und der Mediensprung. Ich lese mal ganz kurz vor. Die Mainstream-Medien überbieten sich plötzlich in mehr oder minder geistlosen Versuchen, Gründe für den überraschenden Wahlerfolg der Piraten in Berlin zu finden. Die meisten Rundfunk- und Printjournalisten scheinen dabei den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, denn nur der Umstand, dass sie, die Vertreter der klassischen Medien, in zunehmendem Maße über die Piraten berichtet haben, hat den Wahlerfolg in Berlin überhaupt möglich gemacht. Also eine interessante These, wie ich finde. Also, dass man eben so ein Phänomen andauernd belichtet und abbildet, führt schließlich dazu, dass die Piraten ja die Wahl gewinnen mit über 120.000 Wählerstimmen. Ich gab mal die Frage weiter an Thomas Knüver. Sie kennen ihn alle als kritischen Medienbeobachter. Ich erwischte ihn per Skype.
Das sehe ich komplett anders. Über die Piraten ist extrem wenig berichtet worden. Das macht sich jetzt auch daran bemerkbar, dass jetzt nach der Wahl es ganz schwierig ist, deren Parteiprogramme zu beschreiben und es gibt noch keine vorgefertigten Lösungen. Normalerweise hätte man es ja alles schon aufschreiben können. Tatsächlich aber haben die Journalisten ja auch den Prognosen nicht geglaubt, dass es so viele Prozente werden in Berlin. Die Jungs und Mädels, die das da machen, die haben Bock auf Politik und die wollen tatsächlich was bewirken. Und das unterscheidet sie halt ganz häufig von den angestammten Politikern, wo ich glaube schon, dass viele sich, egal ob es Lokalzeitung oder ZDF ist, gerne in den klassischen Medien sehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Piraten definitiv die intelligentesten Wahlplakate haben in Deutschland. Das muss man ja auch mal festhalten. Ja, also da werden die Städte zugepflastert mit Kandidatenporträts. Und warum sollte ich jemanden wählen, der meistens auch aus ästhetischen Gesichtspunkten heraus miserabel fotografiert wurde und der mir nicht sagt, was er will? Bei den Piraten gibt es tatsächlich Messages, Botschaften auf den Plakaten. Die sind manchmal schmunzelig, die sind manchmal klar auf den Punkt. Also da muss man einfach sagen, die machen was anderes als die anderen Parteien.
Das auf jeden Fall. Thomas Knüver, Ex-Handelsblatt-Redakteur und Gründer der digitalen Unternehmensberatung K.0. Das noch so als kleiner Nachtrag zu den Wahlen. Jetzt wird sie gleich wieder Olli Massiv in die Dancehall entführen nach dem Nachrichtenupdate. Denken Sie daran, vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden, zu gucken, ob Ihr Satellitenfernsehen noch analog oder digital ist, denn nächstes Jahr ist leider Schluss damit. Tschüss. Und damit überschreiten wir wieder die Linie, die Grenze zum Podcast-Bonustrack mit der Teilwiedergabe der Diskussion Auftrag erfüllt zur Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einer digitalen Medienkultur. Ein Disput zwischen Christian Nienhaus, er ist Geschäftsführer der WAZ Mediengruppe, und Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks, in der Moderation von Dr. Hans-Peter Siebenhaar, Redakteur für Medien und Telekommunikation beim Handelsblatt, aufgenommen am 19. September 2011. beim Zeitungskongress des BDZV in Berlin. Und falls Sie Interesse an der vollständigen Diskussion haben, gehen Sie auf YouTube, geben in die Suchmaske Nienhaus Marmor BDZV ein, dann finden Sie das Video zum Audio, das Sie jetzt, wie gesagt, in einer Teilwiedergabe hören können.
Zwischen den Verlagen und öffentlichen Rundfunk tobt ein Kampf über die Zukunft des Internets. Wer künftig überleben will, muss im Internet stark sein und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist stark im Netz. Während die Verlage um Geschäftsmodelle zur Finanzierung des Online-Journalismus kämpfen, schreiten ARD und ZDF mit ihren Apps in 7-Meilen-Stiefeln voran. Die Machtverschiebung wirft viele Fragen auf. Funktioniert der Wettbewerb zwischen Presse- und öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch? Torpedieren ARD und ZDF den harten Kampf der Verlage um Bezahlinhalte im Netz? Und haben die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich ihren Auftrag verlassen? Über diese zentralen Fragen wollen wir heute diskutieren. Ich darf zu meiner Linken begrüßen Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks und selbstbewusster Streiter für eine Informationsoffensive der ARD. Seine Anstalt verantwortet das Informationsangebot im Ersten, darunter auch die Tagesschau und die dazugehörige App. Der 57-Jährige ist ein Urgestein der ARD, wenn ich das so sagen darf, fast 30 Jahre in den Diensten der öffentlich-rechtlichen Anstalt, unter anderem Verwaltungsdirektor des NDR, später Verwaltungsdirektor und Vizeintendant des WDR und seit 3 Jahren an der Spitze des Norddeutschen Rundfunks.
Danke zu meiner für die Rechten. Einladung.
Bitte sehr. Zu meiner Rechten Christian Nienhaus, Geschäftsführer der WAZ-Gruppe und, ich darf das sagen, schärfster und hartnäckigster Kritiker der digitalen Expansion von ARD und ZDF. Der 51-jährige Westfale hat sozusagen die Verlagsbranche in Deutschland durchpflügt. Als ehemaliger Vorstandsassistent von Johannes Gross ging es vom Norden über Berlin, Hamburg, über die Badische Zeitung zur Süddeutschen Zeitung, über lange Jahre dann auch als Verlagschef der Bildgruppe in Springer hier in Berlin und eben seit 3 Jahren WAZ-Geschäftsführer in Essen, noch in Koalianz mit Herrn Hombach. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Gut, und seit April vergangenen Jahres eben auch Vorsitzender des Zeitungsverlegerverbandes in Nordrhein-Westfalen. Ja, Herr Nienhaus, haben Sie heute mal in das iPad geguckt oder in Ihr iPhone und sich die Tagesschau.de mal angeguckt?
Ja, heute noch nicht, weil ich das immer abends mache.
Aber das ist sehr schade, weil heute ist eigentlich das journalistische Angebot mal wieder hervorragend.
Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Also die Hörfunkskorrespondenten aus Athen und Istanbul berichten über den Staatsbesuch von Özil, die Reaktion auf den FDP-Schlappe hier in Berlin. Und darüber hinaus gibt es auch noch einen tollen Korrespondentenbericht aus Peking, ein ungefähr, würde man sagen, 500-Zeilen-Bericht.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser als das ARD-Programm. Da läuft nämlich zur Stunde Sturm der Liebe. Aber im Ernst, es hat ja auch keiner gesagt...
Viele Zuschauer.
Ja, genau. Es hat ja auch keiner gesagt, dass dort schlechte Qualität abgeliefert wird. Dann würden wir uns ja auch alle überhaupt nicht aufregen. Wenn Sie jetzt zusagen könnten, Sie machen künftig schlechte Qualität, wären wir ja auch zufrieden. Dann würden wir im Wettbewerb siegen. Nein, was wir ja sagen ist, dass die Tagesschau-App eben zu presseähnlich ist. Matthias Döpfner hat ja heute Morgen in dem ersten Panel schon gesagt, warum diese multiplen Devices uns so faszinieren. Weil anders als beim stationären Internet haben wir Zeitungsverleger das Gefühl, das ist ein bisschen was die Zeitung, wie die Zeitung von morgen. Es hat einen Anfang, es hat ein Ende, es ist ein abgeschlossenes Produkt und man kann es vor allen Dingen auch im zurückgelehnten Zustand lesen, im Sofa, man kann es mit in die Straßenbahn nehmen und wenn man unterwegs ist. Und deswegen sind wir der Meinung, wir müssen uns auf eine Aufgabenverteilung konzentrieren, die wir auch früher hatten. Wir hatten ja eigentlich nie Streit miteinander. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht Fernsehen und macht Radio. Also mithin, um das Fernsehen mal herauszustellen, bewegt Bild und Ton unterlegt. Und wir haben Journalisten, die schreiben. Und die Schreiber, die machen natürlich auch Hintergründe und können manche Dinge auch besser darstellen. Eigentlich unter uns gesagt ist ja das Bewegtbild sogar das Geilere. Das überlassen wir Ihnen dabei. Wir sagen nur, ihr könnt nicht alles machen, weil wir bekommen dann ein ordnungspolitisches Problem. Und dieses ordnungspolitische Problem ist, Sie sind quasi steuerfinanziert durch eine öffentlich-rechtliche Gebühr. Und wir müssen unseren Lesern etwas dafür abnehmen. Und dann schaffen wir das einfach nicht mehr, unser Geschäftsmodell ins Internet zu übertragen, wenn wir dort von einem staatlich reglementierten und subventionierten Apparat auskonkurriert werden.
Herr Malbaum, am 11. Oktober gibt es den Termin in Köln, den ersten Verhandlungstermin vor dem Landgericht. Gibt es eigentlich noch Chancen vorher, zu einer außergerichtlichen Einigung zu kommen? Die Dialogbereitschaft ist ja zuletzt von Frau Piel ja nochmal signalisiert worden.
Naja, eine Klage ist ja zunächst mal kein Gesprächsangebot. Das wird man hier so feststellen dürfen. Und ich habe natürlich auch hier auf diesem Podium die Schwierigkeit, wenn wir uns vor Gericht auseinandersetzen, kann ich hier unmöglich irgendwelche Positionen räumen, weil ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir im Rahmen des Rechtes handeln. Es ist ja völlig klar, das ist durch unsere Gremien gegangen, durch neuen ARD-Anstalten, die Rundfunkräte, das ist rauf und runter getestet worden. Die Tagesschau-App, das muss man vielleicht wirklich noch einmal erklären. Das ist ein reines, kleines, technisches Ding, dass das komplette Angebot von Tagesschau.de, ja, das ist wichtig, von Tagesschau.de, dass es seit 15 Jahren, sage und schreibe 15 Jahren gibt, einfach nur für eine App etwas besser sozusagen sichtbar macht und adäquater empfangbar macht. Und wenn gegen diese App geklagt wird, weil sie angeblich rechtswidrig sei, dann kann ich nur sagen, sie ist nach unserer Auffassung nicht rechtswidrig, ganz im Gegenteil, sie ist auch nicht presseähnlich, denn das Gesamtangebot muss ja presseähnlich sein, das ist ja alles genau beschrieben und da sind wir weit von entfernt. Wir haben 15 Stunden Videos in dieser App, die ist ganz klar auch davon geprägt, das ist ja das, was wir übrigens am besten können. Diese Ausführung, die ich jetzt erstmal eingangs gemacht habe, heißt aber nicht, dass wir nicht das, was die Kanzlerin gesagt hat, glaube ich, das kann man unterschreiben. Wir müssen gemeinsam nach einem Weg suchen, wie wir da rauskommen. Aber die Klage, die ist mit Sicherheit der falsche Weg und die erschwert einen solchen Weg, weil sie natürlich die Hardliner auf beiden Seiten stärkt. Und die gibt es bei uns, die gibt es sicherlich auch in Ihrem Lager. Und wenn man klagt, ist es schwieriger, miteinander zu sprechen. Trotzdem sind die Gesprächsfäden nicht abgerissen, aber wir können das jetzt hier nicht öffentlich verhandeln.
Herr Nienhaus, Ihr Verlag klagt neben anderen, die Süddeutsche Zeitung, Axel Springer etc. Warum macht es so wenig Sinn, noch weiter miteinander zu sprechen, zu verhandeln? Warum sucht man die juristische Auseinandersetzung?
Also wir haben ja miteinander verhandelt. Als die Tagesschau-App angekündigt worden ist, haben wir auf verschiedenen Ebenen Gespräche aufgenommen. Ich kann mich erinnern, dass Frau Piel als ARD-Vorsitzende nach einem Gespräch, was sie im Axel Springer Verlag hatte, spontan mit auf eine Veranstaltung gekommen ist, wo die Fachpresse eingeladen war. Und dort hat sie im Dezember letzten Jahres auch Brücken gebaut, die wir alle damals gerne gehört haben, wo wir gesagt haben, okay, möglicherweise gibt es Einigungsmöglichkeiten, die dann auch dahin gingen, dass die Tagesschau-App bezahlbar ist. Bevor wir die Klage eingereicht haben, habe ich dann Frau Piel in ihrem Büro besucht und wollte mich auch noch mal vergewissern, wie denn der Stand der Verhandlungen ist. Und da war dann das Szenario ein ganz anderes. Dann hieß es, ja, das ist ja Grundauftrag, das dürfen wir gar nicht. Natürlich bin ich weiter an Gesprächen interessiert. Aber es wurde halt immer ab und zu so ein Zettel rausgezogen und gesagt, da kann ich gar nichts machen. Das muss ich jetzt for free ins Netz einstellen. Und ich meine, da muss man doch mal ganz klar zu sagen, natürlich hat die Tagesschau-App auch Komponenten mit vielen Videos. Aber gegen diese Videos richtet sich ja auch unsere Klage nicht. Die Tagesschau-App enthält nur Unmengen von geschriebenem Text. Oder wie der FAZ-Herausgeber Schirmacher vor einem Jahr beim Zeitungskongress Herr Butkus vorgehalten hat, hinter jedem Kameramann und hinter jedem Fernsehredakteur läuft jetzt noch einer hinterher mit einem Block in der Hand, der was schreibt.
Das stimmt
und das
nicht.
Ist ein Problem. Und wenn Sie, ich habe mir hier gerade so ein paar Packshots machen lassen, wenn Sie die Tagesschau-App hier angucken, da bekommt man seitenweise Texte. Ich habe es einfach nur mal abfotografiert. Und gegen diese Texte wehren wir uns, weil wir sagen, in dem von der Bundeskanzlerin vorhin ja auch erwähnten, bewährten Duett zwischen einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Qualitätsmedium für Fernsehen und Radio und einer ja auch vom Grundgesetz in Artikel 5 geschützten freien Presse, die Lokales, Regionales und auch Vielfalt in unsere Berichterstattung bringt, da muss man dann irgendwie einen Ausgleich finden. Und zu diesem Ausgleich gehört, dass bei der Entwicklung ins Internet jeder bei seinen Leisten bleibt. Wir kümmern uns um das Geschriebene und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der auch dort besonders sozusagen unter Beobachtung steht, weil er das ja mit einer Quasi-Steuer finanziert und nicht einfach auf dem Markt durchsetzt, der sollte sich dann mit dieser Quasi-Steuer auf seine Tätigkeit als Bewegtbildproduzent konzentrieren.
Aber Herr Marmor, warum tut sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk, sprich die ARD, so schwer, für die App eigentlich Geld zu verlangen?
Also ich wollte erst nochmal eingehen auf das, was Herr Nienhaus gesagt hat. Herr Nienhaus, Sie wissen hoffentlich, dass das Netz gerade so nicht funktioniert. Also es geht ja nur in der Tat nicht, der eine macht nur noch Texte, sondern es gibt ja gerade das, was die Nutzer haben wollen, sind ja multimediale Angebote. Deshalb treffen wir uns dort ja auch. Das war ja keine Strategie nach dem Motto, wir fangen jetzt an, Zeitungen zu produzieren. Das können wir viel, viel schlechter als Sie alle, sondern das ist ein Trend, da wachsen die Angebote zusammen und eine textliche Einordnung, dafür gibt es ja kein Privileg, dass das nur die Presse machen darf. Selbst in der Tagesschau Hauptausgabe um 20 Uhr werden Sie einen Text finden. Also so einfach ist leider die Welt nicht und Sie beschränken sich ja auch richtigerweise, denn da wäre es auch falsch, nicht auf Texten, sondern Sie machen natürlich auch Videos und Audios. Völlig klar, das ist auch völlig in Ordnung so, sonst werden Sie im Netz keinen Erfolg haben. Was man aber wirklich sagen kann, ist, dass wir alles andere als mit 7 Meilenstiefeln unterwegs sind. Das muss ich jetzt auch nochmal hier sagen. Also Zeiten der Expansion und so, da sind bei uns lange vorbei. Wir haben Gebührenanpassungen als ARD bei den letzten 3 Gebührenrunden unter der Inflationsrate bekommen. Ich muss auch darauf hinweisen, dass wir auch jetzt für die Zukunft bis 2014 eine Beitragsstabilität haben werden. Da kann ich Sie beruhigen. Wir werden das auch mit Augenmaß betreiben. Wir befinden uns halt nur bei der Tagesschau im Kern unseres Auftrags, nämlich, wenn es stimmt, dass Informationen die Währung der Demokratie sind, Thomas Jefferson, dann haben wir gemeinsam eine Aufgabe und sollten vernünftige Informationen in dem Netz, das in der Tat ja vieles enthält, was der Einordnung bedarf, aufbereiten und uns wechselseitig stärken. Wer die Tagesschau sieht, der liest die FAZ, der liest die Süddeutsche Zeitung, der liest die Welt. Ich kann jetzt viele hier vertretene Zeitungen aufzählen und umgekehrt. Und ich finde es wirklich schwierig, deshalb, ich meine ja, wir müssen einen Weg finden, aber der kann nicht einfach so sein, ihr dürft keinerlei Text mehr machen, weil so tickt die Welt im Internet nicht.
Nochmal zurück zur eigentlichen Frage.
Ja, ich habe die Frage souverän ignoriert.
Nein, ich komme jetzt zurück. Warum tut sich die ARD so schwer, für das App Geld zu verlangen?
Ja, weil es im Kern unser Auftrag ist. Die App ist ja nicht wirklich kostenlos.
Aber Sie haben doch auch Apps, für die Sie Geld verlangen.
Ja, also, das kann
Frau
ich erklären.
Frau Poletto kocht für teuer Geld.
Also erstmal,
Loriot ist erhältlich als App, auch für teuer Geld.
Ja, das würde ich auch gerne erklären, weil es so ist. Erstmal ist auch unsere App ja nicht wirklich kostenlos, sondern die Leute zahlen ja Gebühren. Die haben einmal für die Inhalte, die wir dort aufbereiten, bereits gezahlt. Und da ja diese App keinerlei Mehrwert an Inhalt enthält gegenüber dem, was wir ganz normal im Netz stehen haben, ist es auch nicht gerechtfertigt, da nochmal abzukassieren. Denn eine App, das Erstellen einer App, wir haben keine App-Redaktion oder irgend sowas, das ist ein Einmalaufwand technischer Art und dann zahlen wir die Verbreitungskosten. Dafür nochmal Geld zu nehmen, ist sehr, sehr schwer zu rechtfertigen. Ob es rechtlich überhaupt ginge, weiß ich nicht. Das schließt aber nicht aus. Da ist vielleicht ja auch ein Weg, dass wir auch meinen, für bestimmte Angebote können wir auch Geld verlangen, wenn es nämlich einen Mehrwert gibt. Sie haben jetzt Punkte genannt.
Ein Beispiel
nennen? Ja, Sie haben ja 2 genannt. Eine Loriot-App, die also das Werk von Loriot, dann auch filmisches Werk vor allem nochmal aufbereitet und auch dann zum Download bereithält. Das ist ein klassisches Beispiel. Oder wenn wir demnächst möglicherweise mal eine Verwertungs-App anderer Art haben. Poletto ist ein Beispiel. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das ist immer ein Beispiel, wenn wir irgendwann einmal eine App zum Eurovision Song Contest machen würden, da haben wir Partner, da haben wir die Musikindustrie, da haben wir Privatsender, da haben wir auch uns selbst. Und wenn man dann einen Mehrwert hat, das muss ja Voraussetzung sein, dann wird man die auch kostenpflichtig machen dürfen. Das ist auch völlig klar. Auch wir haben kein Geld zu verschenken. Das habe ich ja versucht klarzumachen. Der berühmte 3-Stufen-Test, das ist ja alles andere als ein, Sie haben das eben mit 7 Meilenstiefeln bezeichnet, der ist ein Riesenklotz am Bein. Und das sei auch nochmal gesagt, wir durften bei tagesschau.de 80% unserer Inhalte, euphemistisch gesprochen, depublizieren. Die wurden gekillt, die Inhalte. Die wurden aus dem Netz genommen. Und heute noch finden wir Leute, die irritiert sind, die forschen über irgendein Thema. Ja, wo ist denn jetzt das? Ja, ist nicht mehr da. Ob das für eine Gesellschaft, wir haben ja auch eine Verantwortung, eine gemeinsame, für die Gesellschaft wirklich so wünschenswert ist, das wird man ja auch mal fragen dürfen.
Bitte sehr.
Ja, also ich glaube, man muss so einige Dinge zurechtrücken. Es ist ja nicht so, dass wir als Zeitungsverleger gesagt haben, wir führen die Debatte in erster Linie über Texte oder andere Dinge, sondern es gab einen Auftrag der EU-Kommission an den deutschen Gesetzgeber sicherzustellen, dass nicht mit einer öffentlich-rechtlichen Gebühr, die jetzt noch eine ganz besondere Ausweitung erfindet, sodass ich finde ich, habe ich mal in der Finanzwissenschaft gelernt, die nur noch als Steuer bezeichnen kann, weil sie ja völlig unabhängig davon erhoben wird, ob jemand den Rundfunk nutzen will oder nicht nutzen will, sondern es wird jetzt einfach, es ist eine Haushaltssteuer, die jetzt künftig erhoben werden soll, wenn, was man ja noch nicht weiß, alle Landtage dazu stimmen. Da gibt es ja durchaus noch Wackeligkeiten. Aber wir sind damals nach Europa gegangen. Die Europäische Union hat gesagt, ihr müsst das irgendwie regeln, weil es ist Aufgabe der Europäischen Union, die Märkte zu schützen. Und es ist generell eine dieser Aufgaben, dafür zu sorgen, dass nicht etwas, was man privat, da gilt übrigens das vielgerühmte Subsidiaritätsprinzip, was man privat organisieren kann, was vernünftig läuft, dass man das nicht durch einen staatlichen Subventionswettbewerb kaputt macht. Und dann haben die Bundesländer einen Rundfunkstaatsvertrag geschlossen. Und in diesem Rundfunkstaatsvertrag haben sie dann A, den Drei-Stufen-Test erfunden und B, haben sie ein ausdrückliches Verbot der Presseähnlichkeit reingeschrieben. Und aus diesem Grunde setzen wir uns jetzt mit dieser Rechtslage auseinander und sagen, das, was hier in der Tagesschau-App stattfindet, ist eben presseähnlich, weil dort viel Geschriebenes drinsteht. Und wir glauben, dass man dabei die Tagesschau-App nicht mit einer gedruckten FAZ zum Beispiel vergleichen muss, sondern dass man sie natürlich mit dem Internetangebot einer Zeitung entsprechend vergleichen muss. Und wir nehmen für uns in Anspruch, dass bei allem, was man hin und her diskutieren kann, was die Leute alles für ihre schönen Gebühren, die sie ja gar nicht freiwillig zahlen, bekommen müssen, dass man doch mal klarstellen muss, wir müssen in irgendeiner Form dazu kommen, dass der freien Presse ein Geschäftsmodell im Internet nicht durch ein steuerfinanziertes Angebot kaputt gemacht wird. Auf welche Weise man das machen kann, darüber würden wir ja jederzeit diskutieren. Nur die Intendanten haben sich in den Gesprächen immer hinter die vermeintliche Rechtslage zurückgezogen, dass sie gesagt haben, ist ja alles schon mit der Gebühr bezahlt und deswegen müssen wir das da alles einstellen. Und die Geschichte mit der App für den European Song Contest, die haben sie auch anderen Leuten letztes Jahr schon erzählt, gemacht haben sie es nicht. Es würde uns auch in Wahrheit nicht viel helfen, sondern es geht darum, dass diese Basisinformation nicht einfach for free eingestellt werden kann, ohne dass dies Konsequenzen für das Geschäftsmodell der Zeitungen hat. Letzter Satz dazu, nicht nur die Bundeskanzlerin, letztes Jahr der Bundestagspräsident haben gesagt, auch die Zeitungen sind systemrelevant für die Demokratie. Und deswegen muss man an der Stelle auch einmal aus der Sicht der Zeitungen argumentieren.
Jetzt liegt ja ein Kompromissvorschlag. Herr Marmor, jetzt liegt ja ein Kompromissvorschlag auf den Tisch. Herr Töpfner hat ja neulich in Berlin sozusagen den Vorschlag gemacht, weniger Bilder und dafür weniger Worte und dafür mehr Bilder, nach dem Vorbild auch des ZDF. Ist das ein Weg, den Sie ernsthaft prüfen? Ist das die Zauberformel vielleicht für die Auflösung des Konflikts?
Ich glaube, die Zauberformel gibt es da nicht. Wir liegen in einem Punkt auseinander. Nochmal, das will ich nochmal ausdrücklich betonen. Natürlich die Presse, die freie Presse ist genauso wichtig wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk für diese Demokratie. Also da darf kein falscher Eindruck entstehen. Ich meine, ich selbst liebe Zeitungen, also es wäre das Letzte, was wir wollten. Wir würden uns über unseren eigenen Ast absägen. Ich habe es ja eben gesagt, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der braucht ja sozusagen auch einen bereiteten Boden von informierten Bürgerinnen und Bürgern, zu denen wir selbst sicher auch beitragen. Und den bereiten sie ebenso vor. Und da können wir uns wechselseitig stärken, nach solchen Kooperationen, trotz Klage und so, sage ich immer wieder, wir haben das versucht mit Verlagen in Norddeutschland als NDR, die Hand bleibt auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ausgestreckt. Und wir müssen in der jetzigen Situation einfach einen Weg finden, wie wir damit umgehen. Vor dem Hintergrund einer Klage ist es schwierig. Eins wird ganz zwangsläufig sein. Ich habe gesagt, Tagesschau.de gibt es schon seit 15 Jahren. Damals war gar nicht die Möglichkeit, Audios und Videos in der Qualität und in der Menge zu produzieren, wie das heute möglich ist. Das heißt, auch wir sind auf einem Weg, wo wir sicherlich den Audio- und Videoanteil unseres Angebots erhöhen werden. Das ist Konsens in der
ARD. Sieht das dann so aus wie das ZDF-App?
Das wird nicht ganz so aussehen, weil das ZDF-App ist etwas völlig anderes. Wenn Sie die ARD-Mediathek ansehen oder die NDR-Mediathek, die gibt es ja auch. Wenn wir daraus eine App machen würden, sähe das genauso aus. Da gibt es praktisch keine Texte. Hier geht es aber um ein multimediales Angebot, Tagesschau.de. Auf heute.de bin ich irgendwann mal gespannt, ob es da mal eine App geben wird. Das weiß ich nicht, aber ich würde mal vermuten, auch die würde nicht ohne Texte komplett auskommen. Der Punkt ist, wie viel Text gibt es, da muss man auch eins zu wissen. Wir bündeln unter tagesschau.de unser gesamtes Angebot auch aus dem Hörfunk. Und die Hörfunkkorrespondenten, die berichten, da sind Audios und dann ist ein Service, den wir auch früher geboten haben, dass die dann sozusagen abgeschrieben werden. Das führt dann eben auch teilweise zu Texten. Die Journalistinnen und Journalisten sind so ehrgeizig, dass sie die ein Stück weit auch mal überarbeiten. Wenn das sozusagen gesprochene Sprache und schriftliche Sprache ist, natürlich unterschiedlich. Das führt in Teilen zu diesem Textanteil, das ist der Hauptpunkt, weshalb wir solche Texte dort haben. Aber die ist trotz allem diese App, und Sie können ja nicht einfach ausdrucken und sagen, dass Presse, also Presse, wenn ich mal vom Wort her gehe, Presse, Print, ist in der Tat gedruckt. Wir reden aber über ein iPhone, wir können es ja jetzt gleich rausholen. Das ist ein völlig anderer Eindruck, wenn Sie das haben. Und es ist natürlich auch gewagt zu sagen, alles, was die Presse im Internet am Ende macht, das definiert dann Presseähnlichkeit. Weil dann machen Sie demnächst immer mehr Audios und Videos, dann dürfen wir das auch nicht mehr machen. Das kann ja die Definition ernsthaft meines Erachtens nicht sein. Möglicherweise klären ja Gerichte auch mal so etwas oder helfen uns dabei. Ich bin nicht interessiert an Prozesshanseleien, aber man muss jetzt in einem laufenden Verfahren auch mal, wir sind da genauso optimistisch wie offensichtlich Ihre Vertreter, das ansehen. Wir glauben, dass wir Recht und Gesetz eingehalten haben, aber ich will ausdrücklich die Tür wirklich nicht zumachen, weil ich glaube, wir werden hier, Sie, wie Sie hier sitzen und wir Öffentlich-Rechtlichen, wir werden einen Weg finden müssen, weil es kam ja heute Morgen in der ersten Runde auch ein bisschen raus. Da gibt es noch ganz andere Player auf diesem Markt. Und gegen die sind wir Inhalteanbieter kleinere. Und ich lade nochmal auch den BDZV ein, zum Beispiel zur Content-Allianz beizutreten. Das wäre auch ein wichtiger Schritt. Wir haben auch gemeinsame Interessen. Ich würde gerne auch mal gemeinsame Interessen bei allem Trennenden betonen. Und eine App, sage ich mal, das ist so wie ein Wassertropfen im Ozean des Internets. Das Bild habe ich schon mal verwendet. Also es wird auch ein bisschen hochgespielt. Ich verstehe das, weil es um Zukunftsfragen geht, weil sie sich bedrängt fühlen möglicherweise, aber es ist doch nicht unsere Absicht, die Presse zu vernichten. Also um Gottes Willen.
Herr Niedhaus, ist sozusagen AD und ZDF der falsche Gegner? Ist der Gegner tatsächlich YouTube, Google, Apple, wie auch immer über den Ozean?
Also das ist ja nicht wie beim Fußball, dass einer gegen einen spielt, sondern eher wie bei der Leichtathletik, dass es ein Wettlauf ist und irgendjemand in seiner Disziplin als Erster ins Ziel kommen muss. Aber Herr Marmor, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das mal alles so schön zusammengefasst haben, weil das schön zeigt, wie so eine Verhandlung läuft. Also erstens, wir sollten noch miteinander reden und nicht prozesshanseln. Zweitens, aber es ist selbstverständlich, dass Sie alles, was Sie da reinstellen, auch reinstellen müssen. Und auch alle Radiobeiträge von 63 Radiostationen, die werden nur abgeschrieben und auch als Text verfügbar gemacht. Und wir haben ja auch über 23 Fernsehkanäle, die werden auch alle eingestellt. Und das wird noch entsprechend aufbereitet. Aber wir können ja darüber reden, ob wir die App für das Lena-Voting, ob wir das vielleicht kostenlos machen. Und das soll uns helfen, unser Geschäftsmodell in die Zukunft zu retten. Es geht doch hier einfach um den simplen und einfachen ordnungspolitischen Ansatz, dass einer mit derzeit, habe ich gelernt, 7,5 Milliarden Rundfunkgebühren, allerdings zuzüglich ungefähr roundabout 1 Milliarde Umsatz aus Werbung, Merchandising, Tochterfirmen, Sie haben ja auch ganz nette unternehmerische Beteiligungen wie Studio Hamburg und so weiter, also 8,5 Milliarden, zuzüglich der Steigerung, die dadurch zu erwarten ist, dass sich bei Gleichlassen des Beitrages eine sukzessive oder eine wirklich profunde Ausweitung der Grundgesamtheit mache, indem ich jetzt sage, jeder Haushalt muss und jedes Unternehmen muss auch für jeden Dienstwagen noch extra Radiogebühren bezahlen. So, und dann wird ein Aufkommen im Bereich von dann wahrscheinlich über 8,5 Milliarden zur Verfügung stehen. Und damit wird das Ganze natürlich nicht nur bespielt, aber davon wird ein immer größerer Teil für die Erstellung von redaktionellem Content auch im Internet zur Verfügung gestellt. Und die freie Presse steht dem gegenüber und wir subventionieren mit den Ergebnissen aus unseren Printprodukten. In den allermeisten Fällen, es gibt ein paar rühmliche Ausnahmen wie Bild oder Spiegel, wo man mittlerweile auch mit den Online-Produkten an sich schon so weit ist, das sind aber nicht umsonst auch die Marktführer, dass man sich da entsprechend finanzieren kann. Ansonsten, die meisten von Ihnen, die hier anwesend sind, subventionieren mit dem Printprodukt die Internetangebote. Und das Einzige, was wir doch wollen, ist, deswegen verklagen wir auch nicht RTL oder Sat.1. Wir wollen, dass derjenige, der dafür eine staatliche Gebühr kassiert, ein bisschen fairer mit uns umgehen muss. Und dazu haben die Länder in dem Rundfunkstaatsvertrag das Verbot der Presseähnlichkeit reingeschrieben. Man kann ja mit den Ländern auch über einen neuen Rundfunkstaatsvertrag reden, wenn ihnen was anderes einfällt, als den Lena-App künftig kostenpflichtig zu machen.
Entschuldigung. Aber darauf sollte man es jetzt wirklich nicht reduzieren. Das war ein Beispiel. Sie werden vielleicht wahrgenommen haben, dass wir seitdem praktisch keine Apps mehr auf den Markt gebracht haben. Also es ist ja keineswegs so. Auch die Tagesschau-App, überlegen Sie mal, wie lange es gedauert hat, von der Ankündigung bis zur Realisierung. Es hatte auch technische Gründe. Aber es gab ja eine Zeit, wo man durchaus sehen konnte, wie funktionieren bestimmte Dinge.
Aber gehe ich recht in der Annahme, dass das damit zu tun hat, dass der Staatsvertrag noch nicht ratifiziert ist und Sie jetzt keine Pferde mehr scheu machen wollen, solange ein paar Landtage noch zögern, ob Sie das verabschieden?
Da gehen Sie nicht recht in der Annahme, weil ich nicht glaube, dass wir gut daran tun, wenn wir dauernd da irgendwie neue Apps produzieren würden, sondern die Tagesschau ist ein zentrales Angebot für diese Gesellschaft. Wir stehen da auch im Kern unseres Auftrages und deshalb finde ich das auch das wirklich ungeeignete Beispiel, dagegen vorzugehen. Und wenn Sie jetzt mal Tagesschau.de mal ein bisschen, das kann man ja beklagen, relativieren, Tagesschau.de hat ein Achtel etwa der Klicks von Spiegel Online mit Bild.de gar nicht.
Wie viele Apps haben Sie eigentlich verkauft bisher? In Anführungsstrichen, wie viele Apps haben Sie unter die Leute gebracht?
Sie meinen jetzt von der Tagesschau, verkauft haben wir es ja nicht im Wasser. Also die aktuellste Zahl ist 2,3 Millionen Euro. Nicht Euro, 2,3 Millionen Abrufe.
Ja, sehr stattliche Zahl. Nochmal zurück, wir sahen hier die Kanzlerin, die nochmal auch mehr Fairness eingefordert hat. Herr Nienhaus, fühlen Sie sich als Unternehmer, als Manager, fühlt sich die Branche in Stich gelassen von der Politik?
Ja, das kann man schon in gewisser Weise so sagen. Also wenn ich etwas zurückdenke, dann muss ich sagen, Herr Obermann war heute auf dem Podium und hat gesagt, was für ein Freund der Zeitungen er ist. Aber die Telekom hat zum Beispiel ein Geschäftsfeld, was die Zeitungen früher hatten zur Finanzierung, nämlich die rubrizierten Internetmärkte, hat er mit sehr viel Geld, was er aus anderen Geschäftsbereichen hat, erstmal aufgekauft. Die Scout-Gruppe gehört der Telekom. Wenn er unser Partner wäre, könnte das ja vielleicht mal einem Konsortium von Zeitungsverlegern, ich glaube, wir würden uns zusammentun und versuchen, das zu übernehmen, könnte er uns ja zum Kauf anbieten. Dann hätten wir ja vielleicht einen Teil unseres Geschäftsfeldes wieder. Dann gibt es noch einen anderen Konzern des Staates, nämlich die Deutsche Post AG. Die Deutsche Post AG hat übrigens, ohne dass sie irgendein Umweltminister aufgeregt hat, beschlossen, die Beilagen quersubventioniert mit der Briefzustellung noch schön einzuschweißen und in die Haushalte zu stecken. Das ist dann alles schön durchgegangen. Jetzt haben sie das in ziemlich weiten Teilen am Wochenende organisiert. Jetzt fangen sie an in Hamburg, wollen das zweimal in der Woche machen. Damit auch ja der Hamburger Verleger, und das werden sie dann natürlich auf andere Städte, falls sie Erfolg haben, übertragen, damit auch ja der Verleger von Anzeigenblättern und Zeitungen auch nochmal wieder ein paar Millionen weniger hat. Aber es ist ja auch kein privates Unternehmen, sondern es ist in Wahrheit ein Unternehmen, was staatlich reglementiert ist, was noch ein Briefmonopol hat. Und ich will jetzt nicht erzählen, wie der Staat reagiert hat, als Stichwort PIN die Verlage versucht haben, eine separate Post aufzumachen. So, und jetzt haben wir im Internet das Geschäftsmodell, und da haben wir es jetzt zu tun mit einer Körperschaft oder mehreren Körperschaften des öffentlichen Rechts, die gerade dabei sind, sich die Finanzierung für die Zukunft über eine Haushaltssteuer zu organisieren. So, und dieses öffentlich-rechtliche Konglomerat, jetzt muss man auch mal über die Größenordnung reden, dieses öffentlich-rechtliche Konglomerat ist zum Beispiel in der Lage, zu den Olympischen Spielen nach Peking deutlich mehr Menschen zu schicken, als wir Sportler dort am Start hatten. So eine Watz-Unternehmensgruppe, wir waren mächtig stolz, dass wir da 5 Mann hinschicken konnten. Bei Ihnen waren es, glaube ich, über 600. Also das ist schon jetzt kein kleiner, das ist nicht, wir müssen nicht immer
alles,
nur,
was hinkt, ist ein Vergleich.
Genau. Wir müssen eigentlich immer nach Google gucken und sagen, da sind die Bösewichte an der Westküste, sondern wenn wir uns damit befassen, wer Content zur Verfügung stellt, wer Redakteure bezahlt, wer denen schöne Pensionszusagen macht, dann müssen wir auch nach der Tarifrunde sagen, wir haben es als Verlage da schon mit einem Konkurrenzprodukt zu tun. Und dieses Konkurrenzprodukt war nur früher in einem ganz anderen Markt tätig. Und jetzt sind, darüber sind wir uns, glaube ich, einig, das haben Sie nämlich vorhin gesagt, jetzt sind diese Märkte konvergent. Und jetzt kann doch nicht derjenige, der mit einer staatlichen Steuer arbeitet, sagen, dann lass uns doch mal die konvergenten Märkte bespielen. Und irgendein Journalist entblödet sich sogar nicht zu sagen, wir wären nur nicht kreativ genug. In Wahrheit sind unsere Journalisten sehr wohl kreativ genug. Wir haben nur kein Geschäftsmodell dafür, weil der eine kriegt eine Steuer und sagt, das ist dann schon alles bezahlt. Und der andere will das Geld eben aus diesem Geschäftsmodell holen. Dieses funktioniert nicht. Deswegen habe ich ja mal bei den Kölner Medientagen letztes Jahr gesagt, wenn der Staat zu dem kommt, dass er geschriebenes Internet und Internetangebote mit der Mediengebühr finanzieren will, okay, dann sind wir Zeitungsverleger dabei und sagen, okay, dann müsst ihr uns auch was dafür geben. Allerdings ist das keine Forderung, sondern eigentlich wollen wir lieber, dass die Gebühren dafür nicht verwendet werden dürfen.
Herr Bamber, auf die Politik können. Können Sie sich auf die Politik verlassen? Gehen Sie davon aus, dass die Haushaltsabgabe oder, wie manche sagen, auch Mediensteuer durchgeht?
Ja, das ist keine Mediensteuer, das ist ein Beitrag. Das hat immerhin der frühere Verfassungsrechtler Herr Kirchhoff nochmal auch als Modell mit ausgearbeitet und bewertet. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen um Sachlichkeit doch bitten. Also jetzt mal zwei, drei Punkte. Dass Fernsehen deutlich teurer ist als Presse, ist, glaube ich, naheliegend. Also das muss ich jetzt auch nicht erläutern. Deshalb kann man nicht ernsthaft Teams mit Kameras, mit Cutterinnen, mit allem, was dazugehört, vergleichen mit Aufwand von Presse. Das Zweite, da können Sie ganz beruhigt sein. Im Augenblick ist die gewerbliche Wirtschaft beim derzeitigen Gebührenmodell mit etwa 9% belastet. Die wird am Ende des Tages nur noch mit 7,5% belastet sein. Das heißt, es ist ein Entlastungsmodell. Darüber kann man ja streiten. Es melden sich die Betroffenen, die etwas mehr zahlen sollen. Die vielen, die weniger zahlen, melden sich natürlich nicht. Das werden Sie ja feststellen können. Die Zahlen werden ja irgendwann auf dem Tisch liegen. Dann wird man sehen. Drittens funktioniert das Verfahren nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben eine Kommission, die nennt sich KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die sehr detailliert die Gebühr, das ist übrigens europarechtlich als vorbildlich auch angesehen worden, prüft. Da sitzen 4 Rechnungshofpräsidenten. Ich würde Ihnen viel Spaß wünschen, wenn Sie mir zu tun hätten mit solchen Kommissionen, dass der Preis, den man richtigerweise für einen Beitrag zahlen muss, das ist überhaupt nicht bestritten. Und die setzen das fest. Und wir haben zum Beispiel für 13 bis 16 angemeldet, 1% Steigerung im Internet-Online-Bereich pro Jahr. 1%, also von einer Expansion, damit will ich Sie auch beruhigen, kann gar keine Rede sein, denn hier und heute ist Fernsehen für mich nach wie vor das Leitmedium, knapp 4 Stunden pro Tag und 3 Stunden hören die Leute pro Tag Radio. Und ich finde, das ist das, was wir am besten können. Da werden wir auch weiterhin unseren Hauptakzent drauf setzen, dass wir aber mit dem Angebot, das wir ohnehin haben, dann auch andere erreichen müssen auf anderen Verbreitungswegen. Das ist der Punkt, der uns zusammenführt. Leider im Augenblick streitig. Ich könnte mir auch vieles an Kooperationen vorstellen. Wir bieten eine 100-Sekunden-Tagesschau ja an. Einige nutzen sie ja auch. Das ist ja denkbar. Da muss ich es nicht selbst, ich lade sie wirklich alle ein, ich muss es nicht selbst produzieren, sondern nehme die internationalen Nachrichten, nationalen Nachrichten von der Tagesschau.de und wenn ich lokal stark bin, da müssen doch die Zeitungen auf jeden Fall stark sein, da können wir ihnen doch nicht das Wasser reichen. Da verstehe ich manchmal auch das Selbstbewusstsein, also das vielleicht nicht genug ausgeprägte Selbstbewusstsein. Sie stehen sicher unter Druck, das weiß ich, aber vor 3 Jahren kam ich zum NDR, da haben die Radioleute gesagt, Radio ist ein sterbendes Medium, das Internet verdrängt alles, das ist falsch. Und ich bin davon überzeugt, muss ich ja hier keinen Appell leisten, dass Print, wirklich auch die Zeitung und Zeitschrift, hat allein wegen Haptik und anderem Zukunft und viele von Ihnen haben es ja auch erreicht und zeigen, dass es geht. Und das ist schwierig, das weiß ich auch, aber leicht haben wir es auch nicht. Und wir haben ganz viele Bremsklötze von der Politik gekriegt, 3-Stufen-Test, depublizieren, bestimmte Angebote dürfen wir nicht machen, wir dürfen keine Werbung im Internet machen. Alles klar, alles auch richtig, denn da muss es Grenzen geben, völlig richtig, aber dass wir jetzt uns da so gehätschelt fühlen würden, das ist immer die jeweilige Sicht, die Binnensicht sieht anders aus.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.